Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 52. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Heute ist Philipp Kaufmann zu Gast. Er bezeichnet sich selbst als Naturschutzunternehmer und hat zwei Startups gegründet. Das eine heißt Original Beans und das andere Sacred Forests. Beide zielen darauf ab, im Einklang mit der Natur zu arbeiten und zu wirtschaften. Warum er Natur und den Begriff Naturschutz, Umweltschutz sozusagen vom Theoretischen ins Praktische überführt hat, das erklärt er uns heute und auch, was dahinter steckt. Herzlich willkommen, lieber Philipp. Ich freue mich, dass du heute Gast in unserem Podcast bist. Wo bist du denn gerade? Du bist ja viel auf Achse.
Andrea, ich freue mich auch riesig. Ja, wir haben uns in Berlin kennengelernt. Tatsächlich war ich die letzten zwei Tage in London und jetzt bin ich gerade bei mir zu Hause. Das ist außerhalb von Amsterdam, eigentlich ziemlich nah am Strand. Und da sitze ich in meinem Homeoffice.
Wow, das klingt gut. Ich frage natürlich auch deswegen, wo du bist, denn auch dein Business hat ja viel damit zu tun, dass du rund um den Globus quasi unterwegs bist. Magst du ganz kurz erklären, was du machst?
Ja, gerne. Also ich zeichne mich als Naturschutzunternehmer und kurz zusammengefasst versuche ich seit mehr als 25 Jahren, die großen, hauptsächlich tropischen Waldgebiete der Erde zu schützen mit Mitteln der Unternehmerschaft und des Marktes. Weil ich davon überzeugt bin, dass der Markt die große Maschine ist, in der wir uns befinden. Und wenn wir die in der Lage sind zu verändern, können wir Nachhaltigkeit, nach der wir alle streben, schaffen. Und ganz konkret, kann ich dir vielleicht auch noch sagen, vielleicht in drei Stationen. Ich habe eine Zeit lang unter dem Banner der Vereinten Nationen einen Fonds gemanagt, der in Unternehmen in den Tropen investiert hat. Und dann habe ich eine Schokoladenfirma gegründet, die in Deutschland auch bekannt ist. Und jetzt gerade bin ich dabei, einen Startup zu organisieren, der große indigene Waldgebiete in den Tropen versucht zu finanzieren.
Das ist mega spannend. Deswegen bist du natürlich auch unser Gast. Und ich bin schon gespannt, welche drei Gegenstände du mitgebracht hast. Über was sprechen wir als erstes?
Also ich habe drei Gegenstände, die zeige ich dir jetzt auch gleich in die Kamera. Mhm. Und dann werden wir sie behandeln. Das eine ist ein Siegel, Wappenring meiner Familie.
Okay.
Das eine, der andere ist, ist viel bescheidener. Das Wappen einer Schnecke, ein Schneckenhaus.
Ein Schneckenhaus, ein echtes oder ein nachgemachtes?
Nein, ein echtes aus der Sammlung meines jüngeren Sohns.
Sehr gut.
Und das dritte ist ein Produkt der Firma Origin Beans, meiner Schokoladenfirma. Und anlässlich dieses Produkts möchte ich mich eigentlich auch ein bisschen mit dir über Ernährung unterhalten. Eigentlich ist das Motto, denke ich, des Gesprächs für mich immer, weil ich ja wahnsinnig weit da draußen in der Welt unterwegs bin mit Dingen, die weit weg sind, eigentlich Nachhaltigkeit viel näher zu bringen und sozusagen die unterliegende Frage, die ja auch mit Werten zu tun hat, was kann ich selbst tun? Also was kann ich eigentlich tun? Was können wir tun in unserem Lebens- und Familienkreis?
Das klingt super, vor allem wenn die Antwort dann lautet Schokolade essen. Allerdings die richtige natürlich, oder?
Das ist eine der Optionen.
Sehr gut, sehr gut. Womit starten wir?
Ich möchte starten, weil es ja auch um Werte geht, bei meiner Familie und bei dem Ring. Wappenring.
Ja. Kannst du kurz beschreiben, wie das Wappen aussieht für unsere Hörer und Hörerinnen?
Ja, das Wappen, die sieht aus, sie sind eigentlich relativ in vieler Hinsicht klassisch, also es ist ein Wappen, das zweigeteilt ist, also mit einer Schärpe, die so zweigeteilt ist. Auf dem Siegelring sind natürlich keine Farben zu sehen. Das Wappen selbst in den Farben ist zwischen Gold, Gelb und Blau. Mhm. Und dann sind da zwei Löwen an den Seiten und Ranken, also könnte Efeu sein, Wein. Also es ist eine Ranke und dann ist drunter, und damit geht es mir eigentlich drum, eine Art von Wimpel, ein Banner, und auf dem steht Mente, Core, Mano, was ein Spruch ist, den natürlich nicht nur meine Familie sozusagen sich mitgenommen hat in ihre eigene Symbolik, sondern das ist ein breiterer Spruch, der übersetzt eigentlich lautet Mente mit Verstand, Core mit dem Herzen und Mano mit der Hand. Und Das sind drei Werte, die ich sehr erkenne und die mich prägen und die meine Familiengeschichte auch geprägt haben.
Spannend.
Vielleicht fange ich einfach an, über die drei zu sprechen und dann kann ich vielleicht auch was von meiner Familie erzählen, weil es natürlich auch eine Motivation ist, die sozusagen mich in meinen Beruf und in meinen meine Lebensaufgabe, so sehe ich meinen Beruf. Ich sehe ihn nicht als etwas, womit ich Geld verdiene, in der Früh um 9 die ins Büro gehe und wieder zurückgehe, sondern als eine Aufgabe, eine Mission. Mhm. Meine Familie hat mich da schon geprägt, um sozusagen diesen Weg zu gehen. Aber vielleicht erstmal, was ich mit Mentico Romano assoziiere, was ich darunter verstehe.
Klingt das so, als wären die ein Dreiklang, oder? Das sind gar nicht drei Einzelne, sondern, oder?
Richtig.
Man muss das zusammen verstehen, oder?
Genau, bin total, genau. Mhm. Danke für die, ja, total. Ich habe jetzt gerade über indische Chakras nachgedacht und ob da irgendwie was verbunden ist, aber auf jeden Fall ist es ein Dreiklang, ganz klar. Aber es ist natürlich schon auch so, dass wir in unserem persönlichen Leben manchmal diesen Dreiklang aus den Augen verlieren.
Ja.
Also ich erkenne mich sehr, wenn ich in meinem eigenen Kopf sitze und in meinem Tunnel reibe und WhatsApps verschicke und Informationen täglich zu mir nehme. Und das ist ja auch nicht schlecht, aber das kann dann ein Einklang werden. Und ich finde, wir sollten auf den Dreiklang Wert legen. Aber auch der Einklang des Verstands ist nicht ganz einfach in unseren Zeiten, weil ich Verstand schon mit Wissen verbinde. Mhm. Und Wissen ist etwas, was man sich in der heutigen Zeit auf jeden Fall erstmal suchen muss und befreien muss und darlegen muss. Also dazu gehört Neugierde, dazu gehören Fragen. Die Wissenschaft heißt nicht umsonst Wissenschaft, weil sie sich damit beschäftigt, um Wissen tatsächlich freizulegen. Und es gibt aber auch noch andere Formen von Wissenschaft. Ich finde nicht nur, dass die technologische Wissenschaft, die wir aus den Universitäten und Labors kennen, die einzige Art ist, in der man Wissen schaffen kann. Bauern, die mit ihrer Hand, da komme ich dann gleich drauf, in der Erde konkret Dinge machen und erkennen und täglich beobachten, die schaffen Wissen. Mhm. Ich beschäftige mich momentan eben mit den Wäldern indigener Völker. Und in den Kulturen ist uraltes Wissen, das auf sehr genaue Beobachtung gebaut ist und deswegen auch eigentlich eine Art von Wissenschaft.
Das ist total spannend, wenn ich kurz was einfinde.
Ja,
ich dachte zunächst spontan, das Wissen, das wir unsere Generation zur Verfügung hat, kannst du ja über ChatGPT und Wikipedia, ne? Du hast es ja unglaublich zugänglich. Aber tatsächlich das Wissen, das du gerade ansprichst, finde ich ja nicht über ChatGPT.
Nee, das findest du nicht. Und insofern ist Verstand vielleicht auch nicht gleichzusetzen mit Wissen, weil ist vielleicht der Punkt, den ich versucht habe zu machen, weil wir uns dieses Wissen irgendwie freischaufeln müssen.
Ja.
Und ich glaube schon, dass es Standards für Wissenswertes gibt. Also ich bin da ganz bei der ernsthaften Journalistik, bei den ernsthaften Dokumentationen in der Wissenschaft, bei Peer Review. Und das ist eine unglaubliche Aufgabe, um uns selbst in diesem Überflut an Informationen, im Gegensatz zu Wissen, im Gegensatz zu Verstand, sozusagen das freizuschaufeln, anzueignen, uns dann auch zu praktizieren.
Ja, absolut.
Und das Praktizieren ist vielleicht der nächste Punkt, und der geht dann schon übers Herz, also in den Dreiklang. Der zweite Klang ist das Herz. Und das Herz hat auch Wissen in einer anderen Form. Das Herz hat die Verbindung mit dem Leben, mit, glaube ich, auch der Gesundheit, mit anderen Menschen, mit unseren Emotionen. Da würden wir jetzt sozusagen das Herz als den Ort der Emotionen beschreiben.
Ja.
Also wenn ich an den Zweiklang Verstand und Herz denke, dann denke ich sozusagen an Wissen, klares Wissen, eine klare Einsicht und dann Mut, Begeisterung, Freude, Verbindung, die aus dem Herzen kommt. Und die zwei machen für mich schon einen unglaublichen Zweiklang.
Ja.
Und ich würde sagen, dass wir in den großen Führungspersönlichkeiten unserer Gesellschaft immer wieder diesen Zweiklang erleben. Also ich habe einmal in meinem Leben das Privileg gehabt, um mit Nelson Mandela an einem Tisch zu sitzen, während eines Abendessens. Und was beeindruckend war an dem Mann, war natürlich sein Verstand, aber war vor allem sein Herz. Und das war jetzt in dem Fall von Nelson Mandela kein weiches, offenes, sanftes Herz, sondern es war ein unglaublich starker Muskel. Mhm. Der Mann hat in seinen beinahe 30 Jahren Kerker so einen Herzensmuskel aufgebaut, dass er in der Lage war, um seinen Gegnern und Peinigern die Hand hinzureichen und die Ziele, die er immer gehabt hat, auch selbst nach dieser enormen Zeit weiter zu verfolgen. Und das hat man irgendwie an der Persönlichkeit gemerkt. Also
beeindruckend, ja.
Und ich denke, Herz ist auch immer der Pfeil nach uns selbst, nach Veränderung beginnt auch bei uns selbst. Also räum auf, versuch klar zu werden, was immer auch ein Weg ist, um größere Klarheit und Verbindung zu schaffen. Ja, für manche Leute ist es Meditation, für andere ist es den Kindern spielen, für Dritte ist es draußen im Park spazieren gehen. Also Verstand und Herz machen schon einen unglaublich schönen Zweiklang. Und der Dritte für den Dreiklang, Dreiklänge sind viel interessanter als Zweiklänge, ist die Hand. Und die Hand steht für mich fürs Tun, ganz einfach.
Das Anpacken.
Und schon auch für ein konkretes Tun. Natürlich gibt es in unserer Gesellschaft Berufe, die sich sozusagen, die ihr Tun sehen in dem Darstellen von Informationen. Aber ich denke, das richtige Tun ist im Produzieren eines Werte-Podcasts, der tiefere Fragen versucht zu stellen oder im Schreiben eines Artikels, der wirklich reflektiert ist und nicht nur Informationen von links nach rechts schiebt. Viele sogenannte Geschäftsmodelle beruhen darin, dass man einfach sozusagen, ich sag mal, eine Art von Finanzierungsservice gibt. Also jetzt mal Real Estate, um ein Beispiel zu nehmen. Da wird dann gepokert auf eine bestimmte Art von Markt. Und ich finde, auch so eine Berufsgruppe kann sich dann messen eher an dem Tun, das Mehrwert schafft. Also was ist dann der Mehrwert? Ist das nur eigentlich ein Bonus für diejenigen, die gerade Geld gehabt haben, um es zu verleihen und den Makler? Oder ist es ein Mehrwert für die Gebäude, für das Stadtviertel, für also dieses Tun? Und ich habe selbst in meiner Geschichte auch einen unglaublichen Respekt für die tatsächlichen Handwerker. Und ich denke, mein Vater war ein Handwerker, also der war ein Chirurg.
Ein spezieller Handwerker.
Ein spezieller Handwerker. Aber ich würde ihn als Handwerker, er hätte sich sicher auch als Handwerker beschrieben. Mhm. Und auch seine Qualität als Arzt hat immer daran gelegen, dass er seine Hände auch Leuten aufgelegt hat. Also jetzt nicht im Sinne von Heilung, aber einfach nur, hey, es kommt gut, Vertrau, wir haben das im Griff. Also mein Bruder ist ein Handwerker. Und in meiner sehr persönlichen Geschichte hat mein Vater, ich denke auch, weil der vom Land kam, früh in meinem Leben, und ich war 6, mein Bruder war etwas jünger, beschlossen, dass wir in den Sommerferien nicht irgendwo nach Italien fahren würden, sondern dass wir in Oberösterreich auf einen Bauernhof gehen. Und es war ein besonderer Ort am Attersee, mit Blick über den See, ein 200 Jahre altes Bauerngehöft. Und die Bauern, die alten Bauern, die mittlerweile im hohem Alter verstorben sind, die waren aus der vorindustriellen Zeit. Also deren Jugend kam aus der Zeit, wo es noch keine Maschinen gab. Und ich habe da so einen Respekt für deren Wissen mitbekommen, deren Traditionen. Die konnten ihr Essen selber machen, die konnten ihr Haus selber bauen, die konnten Musik machen, Lieder singen, Instrumente spielen, die Bibel auswendig zitieren. aber auch Kräuter suchen, das Wetter lesen. Die konnten so viele Dinge. Und das haben die ganz konkret eben jeden Tag wieder in Handwerk umgesetzt. Also diese Begeisterung habe ich. Und ich glaube schon, dass wir auch, das ist jetzt dann das größere Thema, Handwerker auf eine andere Art und Weise schätzen sollten. Also ich glaube schon, dass ein Teil unserer Krise, wenn wir dann über Nachhaltigkeit sprechen, die mein großes Thema ist, dass wir da auch sozusagen einen Mindshift nötig haben, um diejenigen, die auf dem Land sind, die das mit dem Land arbeiten, die unsere Nahrungsmittel herstellen, die unsere Wälder nachhaltig bewirtschaften, die anders wertzuschätzen.
Wertzuschätzen, ja.
Und in Absolut. Meiner Schokoladefirma arbeiten wir ganz viel mit Foodmachern, also mit Köchen und Bäckern, Eismachern. Und auch da ist es Handwerk. Ich bin selbst ein akademisch geschulter Nicht-Handwerker. Ich schlage ab und zu einen Nagel in die Wand und weiß, wie man irgendwie einen Tisch zusammenschraubt. Aber ich habe da wahnsinnig viel gelernt und bin immer begeistert und denke schon, dass wir das auch wieder uns alle und auch natürlich an die Jugend, an die nächste Generation herantragen sollten, das Handwerk.
Absolut.
Also vielleicht auch noch als Letztes die Überzeugung, dass das Tun unsere Auffassungen verändert und nicht die Auffassungen unser Tun. Also ganz praktisch, man kann sich vornehmen, jeden Morgen um 6:30 aufzustehen, eine halbe Stunde Sport zu machen. Man kann sich das auf 1000 Zettel schreiben. Und wenn man es nicht tut,
kommt nichts an.
Also, und man kann es auf keinen Zettel schreiben, einmal machen.
Ja,
und schon hat man das Erlebnis, wow, ich fühle mich eigentlich besser danach, empowered.
Ja.
Und also ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Tun, verändert die Auffassung und nicht die Auffassung des Tuns.
Ja, was ich so schön an den Dreiklang finde, ist, dass in der Mitte dieses Herz steht. Weil mein Eindruck ist, dass wir ganz oft, das, was du gerade gesagt hast, man nimmt sich was vor und dann macht man das, man steuert was aus dem Verstand, wählt einen Beruf, der reizvoll ist oder der viel Geld verdient und dann macht man das, aber man vergisst sozusagen diese Verbindung vom Herz, vom Menschlichen, von der Emotionalität dazwischen. Oder? Das ist doch schon was, was mein Empfinden in unserer hochtechnologisierten Welt eher mal das ist, was man vergisst. Oder?
Ich bin total deiner Meinung. Ich glaube, so wie ich jetzt gerade das Plädoyer für die Hand beschrieben habe, denke ich, dass dein Plädoyer fürs Herz genauso super wichtig ist. Wir sind in unserer Gesellschaft eine sehr kopflastige Gesellschaft geworden. Wir sind überwältigt von Informationen. Wir wachen auf und schalten uns in die 24/7 News-Cycle ein.
Ja.
Also die anderen zwei, die dürfen absolut kräftiger werden. Und vielleicht der erste, dieser Verstand, den zu verwenden, um die anderen zwei einzuschalten oder denen ab und zu mehr Raum zu geben, scheint mir keine schlechte Idee. Also Herz, total.
Absolute Verbindung. Und was ich auch spannend fand ist, und das hat mich jetzt ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil du sagtest, dass wir mehr respektieren sollen, die Menschen, die wirklich mit dem Land arbeiten. Und das Interessante ist ja, dass gerade die Bevölkerung, die sich um Nachhaltigkeit kümmert, die Grünen vielleicht wählt, eher in den Städten lebt, während die auf dem Land wirklich die Arbeit machen, die nachhaltig sozusagen unsere Natur gestaltet, meistens im anderen politischen Spektrum. Das ist eigentlich verrückt, oder?
Das finde ich auch. Und das zeigt eine Schieflage,
die
nicht wünschenswert ist. Also die, glaube ich, auch auf vielen Missverständnissen beruht.
Sicher
auch generationenlange Missachtung derjenigen, die mit der Hand arbeiten. Also ich glaube schon auch, dass da ein Beleidigtsein auch eine Rolle spielt.
Ja, ja.
Ein Schmerz über Missachtung. Aber ich versuche für mich selber, weil in den Niederlanden ist ja dieser Unterschied zwischen dem, sagen wir mal, städtischen und dem dörflichen, ist auch so eklatant und auch diese politische Abbildung, sagen wir es mal generell. Und ich versuche, der ich eher in dem mittellinken Spektrum zu Hause bin, also mit der grünen Tünche, versuche schon die Brücke in meinem Kopf zu machen. Und ich glaube, dass ein Teil der Brücke darin liegt, um das, was wir akademisch oftmals sagen, nämlich regionale Entwicklung, dass wir das dann auch zu den Leuten tragen, die vor Ort sind. Also, und dass wir die aber auch darauf ansprechen, dass sie, wenn sie stolz sind auf ihre Region, dass sie dann besser nicht billige Produkte aus China kaufen sollten und billige Lebensmittel aus Südamerika, sondern dass sie dann eher mit uns zusammenarbeiten sollten, um eine regionale Landwirtschaft, eine regionale Wirtschaft, ein regionales Handwerk zu unterstützen. Und ich glaube, für die Städter ist es wichtig, dass die nicht abfahren mit ihrem Verstand, sondern immer wieder die Kurve kratzen. Und da ist schon momentan ganz wichtige Uminterpretation der Geschichte, die wir als, sagen wir mal, ich sage jetzt nochmal Akademiker, aber im Sinne von intellektuellere oder mehr Wissensarbeiter in den letzten 30, 40 Jahren, auch im politischen Spektrum, sicher in der Wirtschaft, mit uns hergetragen haben, nämlich, dass die Dinge, mit denen es uns gut geht, freie Marktwirtschaft, liberale Ansichten, hin und her reißen auf der ganzen Welt, dass das automatisch zu mehr Glück und Wohlstand für alle Leute in der Welt führt. Und es ist absolut nicht der Fall.
Das ist nicht so.
Und von dem müssen wir zurückkommen. Also das geht nicht so. Und wenn man auf beiden Seiten, glaube ich, korrigiert, dann können wir da auch wieder in der Mitte rauskommen.
Was aber schmerzhaft ist für alle.
Ja, das kann schmerzhaft sein. Das sind möglicherweise Auffassungen, auf denen man seine Identität gebaut hat über viele Jahrzehnte.
Ja, ja, so ist es. So, jetzt haben wir ganz lange über den ersten Wert gesprochen. Ja. Was hast du denn noch dabei?
Aber ich möchte ganz gerne noch was Kurzes über meine Familie erzählen.
Das das wolltest du ja sagen. Ja,
am Anfang erwähnt, es ist der Regen und es ist direkt die Brücke auch zu einem nächsten Thema, nämlich der Natur. Ich bin als Internetunternehmer gestartet, aber ich habe dann nach einer Zeit gemerkt, das bin nicht ich. Und bin dann wieder rausgekommen und habe mir Zeit genommen, um mit Leuten, die in der Naturschutzbewegung und in der Nachhaltigkeit damals schon ganz früh Führungspersönlichkeiten waren, zu sprechen. Jane Goodall, Paul Hawken, Hazel Henderson. Und habe mich dann eigentlich auf den Pfad, den ich beschrieben habe, als Naturschutzunternehmer sozusagen begeben. Und habe dann eigentlich erst entdeckt, dass meine Vorfahren bis in die buchstäblich siebte Generation, bis ins 18. Jahrhundert, alle Naturschützer waren.
Wirklich? Also, das ist ja verrückt.
Und zwar in einer Linie. Mein Großvater in der siebten Generation, der war Oberforstmeister des preußischen Königs und hat damals Ende des 18. Jahrhunderts ein Buch geschrieben über modernes Forstmanagement. Und darin hat er den Begriff Nachhaltigkeit verwendet. Das ist einer der ersten in dem deutschen Sprachraum. Und hat geschrieben, hey, wir müssen diese Wälder, um die es ihm da in dem Buch ging, so managen, dass zukünftige Generationen denselben Nutzen aus dem Wald ziehen können, wie die heutige Generation es tut. Und das ist bis heute die Definition von Nachhaltigkeit, das ist so eine Generationenverpflichtung. Ja. Und all die danach haben auch im Forst und in der Forstwissenschaft und Wirtschaft gesessen. Mein Urgroßvater hat den Bund Naturschutz in Bayern mitbegründet, den Naturpark am Königssee, und es ist wirklich spacey. Und andere Leute würden da vielleicht ganz andere Worte dem geben, aber dass ich mir vorstellen kann, ich könnte mit meinen Vorfahren um einen Tisch sitzen und ein Gespräch haben über meine Arbeit und die Themen, die uns jetzt gerade in unserem Gespräch bewegen, und die würden da sicher sehr zeitgemäßes zu melden haben. Also da geht so ein Faden und so eine Energie durch, nicht nur das Motiv, wenn ich irgendwie energielos bin, weil Nachhaltigkeitsarbeit schon auch hart ist, immer gegen die Mühlen und gegen den Strom, dann erinnere ich mich irgendwie an den Kurs, der da irgendwie durch mich durchgeht, und dann schöpfe ich daraus auch Energie.
Und du trägst diesen Siegelring auch?
Ich trage den nicht jeden Tag, weil ich auch einen Ehering trage und so weiter, aber wenn ich mich danach fühle, dann trage ich ihn, genau. In so Momenten, wo ich die Energie brauche.
Verstehe. Ja klar, wie ich habe gerade erinnert, wenn du was hast, wo du immer wieder mal draufschauen kannst, ist es ja auch was dich an diesen Wert dann erinnert. Ne?
Total. Total. Es hilft mir wirklich im Täglichen.
Ja. Sehr schön. Ja. So, der zweite Gegenstand.
Zweiter Gegenstand ist das Schneckenhaus aus der Sammlung meines Sohns.
Jetzt aus der echten Natur.
Ja, genau. Genau, jetzt kommen wir in die Natur. Mhm. Und für mich steht es als ein Symbol nicht nur für meine Söhne und meine Vaterschaft, in der ich versuche, ihnen die Welt und das Leben nahezubringen. Auch Werte natürlich aus der Familie, wie ich es gerade erzählt habe. Aber vor allem, sie sich zu Hause fühlen zu lassen in unserer Welt, in der Natur. Mhm. Aber es ist ja gleichzeitig auch ein Alltagsgegenstand.
Das stimmt.
Und damit eigentlich die Aufforderung an mich und auch an jeden, der zuhört, den Alltag da draußen zu suchen in der Natur. Mhm. Und natürlich für manche ist es einfacher. Ich habe hier gleich den Naturpark in den Dünen. Aber man kann es auch in kleinen Ritzen finden. Eine Schnecke, wenn es jetzt regnet in diesen Tagen, schlüpft überall rum.
Klar, kannst auch im Stadtpark sozusagen finden.
Ja. Genau, genau. Und ich meine, damit kommt dann auch das Wunder sozusagen. Denn ich weiß nicht, ob du weißt, dass Schnecken sozusagen das originale They sind.
Mm-mm. Erzähl.
Also Schnecken sind Hermaphroditen, also Zwitter. Mhm. Jede dieser Weinbergschnecken hat einen Penis und eine Vagina, ich nenne es jetzt mal so, an ihrem Kopf. Aha. Und so pflanzen die sich fort.
Das wusste ich nicht. Hätte ich besser aufpassen sollen in der Schule, glaube ich.
Ja, oder du vergisst, was die Schule dir beigebracht hat, und gehst ab und zu mal raus und lässt dich verwundern, lässt dich verzaubern durch all die Dinge, die wir sehen. Und es muss ja dann nicht unbedingt nur Wissen sein, das überraschend ist, sondern einfach nur Dinge, die passieren und denen man nachgeht. Alle paar Tage setze ich mich hier raus auf eine Bank, 10 Minuten an denselben Ort. Und dann merkt man, wie die Jahreszeiten sich verändern oder die Tageszeiten sich verschieben. Es ist immer ungefähr um dieselbe Zeit. Total simpel. Das ist ein Teich mit Enten. Da ist nichts dran. Aber ich merke, dass es mich ganz, es ist wie eine Fitnessübung, einfach näher bringt der Welt und dem Leben. Und ich denke, das ist die einzige Art und Weise, wie wir die Lebenskrisen, die um uns rum sind, bewältigen können. Und wenn ich an Lebenskrisen denke, dann meine ich damit die Nachhaltigkeitsproblematik. Mhm. Klimakrise ist eine Lebenskrise, Artensterben ist eine Lebenskrise. Aber natürlich, wenn du die Statistiken anschaust, dann ist die Jugend so depressiv und so mental krank wie noch nie. Und auch da ist es aus meiner Sicht eine Krise, die zu tun hat mit fehlender Verbindung mit dem Leben und der Natur. Und ich mache das dann manchmal vielleicht ein bisschen extrem. Gestern habe ich zum Beispiel im Wald übernachtet. Ich bin eine Hängematte aufgehängt.
Wirklich?
Ja, bin ich in den Wald gegangen, habe mir eine Hängematte aufgehängt, habe mich da reingelegt und habe übernachtet. Es wurde dann ziemlich kalt, Gott sei Dank hat es nicht geregnet. Ja, aber Wahnsinn. Dazu gehört nicht viel. Also da braucht man nur eine Hängematte und
ja, aber man muss doch erstmal auf die Idee kommen. Das zu
richtig.
Machen.
Deswegen sage ich es ja. Also also für mich steht dieses Schneckenhaus für den Weg zurück ins Leben. Mhm. Also vielleicht auch nochmal im Großen, weil die Medien voll sind mit dem Begriff Klima und Klimaproblematik und diesen großen Dingen und plötzlich wird sowas wie Kohlenstoff als Problem dargestellt, dass wir irgendwie aus der Luft holen müssen und wir müssen es irgendwie mit Hochtechnologie und Druck in die Erde drücken und wir müssen alle möglichen Sachen machen, vor allem es reduzieren, wir müssen Kohlenstoff reduzieren. Also Kohlenstoff ist das meist vorkommende Molekül in der Natur oder eins der meist vorkommenden. Du bist 20% davon. Und wenn's Carbon nicht gäbe, gäbe es uns alle nicht. Also das hat die Art, wie wir das Problem angehen, ist verkehrt. Wir versuchen, etwas zu bekämpfen, was fundamental grundsätzlich lebenswert ist und das Leben schafft. Und das Einzige, was wir möglicherweise falsch gemacht haben, wenn man das so sagen kann, als Unwissenheit, ist ganz viel von diesem Kohlenstoff, der aus dem Leben kam und der vor Millionen Jahren da in der Erde versunken ist, den innerhalb von 2 oder 3 Generationen loszulassen. Ja. Und die beste Lösung neben natürlich Reduktion dieses Verbrennens ist mehr Leben schaffen, Wälder gesünder machen, Böden gesünder machen, mehr Lebewesen. Es ist überhaupt keine Verrücktheit, wenn Leute, die so wie ich vor einigen Jahrzehnten geboren sind, sagen, ja, Insekten sind gestorben. Vor 30 Jahren ist man durch Oberbayern gefahren und die Windschutzscheibe war voll mit Insekten. Man konnte nicht mehr rausschauen. Heute ist das nicht mehr der Fall. Und das ist alles faktisch. Das sind Beobachtungen. Und
auch bei Vögeln, wie gesagt, und anderen Arten.
Die einzige Lösung, auch mental, auch in unserer Art überhaupt das Problem zu beschreiben, ist, uns wieder zu verbinden mit dem Leben. Und dafür steht dieser Schnee.
Ja, aber andererseits hat die Jugend ja auch Grund, depressiv zu sein, wenn man sich die Größenordnung anguckt, oder? Auf was wir dazu steuern. Du hast recht, klar, mit Biodiversität könnte man, wenn man es machen würde, ja viel lösen. Aber mein Eindruck ist immer, dass der Verstand an manchen Stellen zwar da ist, aber wir machen nichts, wir tun nichts, die Hand fehlt, oder?
Das kann schon so sein. Also ich würde jetzt mal sagen, ganz viele Leute tun ganz viel. Also es ist die sagen wir mal, die im weitesten Sinne grüne Bewegung oder die Umweltbewegung. Das nehmen wir weg von der grünen Farbe, weil die politisch belegt ist. Und ob die Grünen jetzt immer die Wahrheit gepachtet haben in der Hinsicht, das bezweifle ich. Aber die Umweltbewegung ist die größte Bewegung der Menschheit je. Aber sie sieht sich sozusagen nicht als Bewegung. Und wir werden den ganzen Tag zugemüllt und überladen und depressiv gemacht durch die immer wiederholte verkehrte Framing, das verkehrte Framing. Ich sage nicht, dass die Daten verkehrt sind, aber Botschaft, immer die verkehrte Botschaft. Und ich denke, mit aller Sympathie an auch die Jugend und Greta und diese Generation, ja, die diese Bedrohung und Angst und auch Depressivität ausdrückt und auch Gott sei Dank in Taten ausdrückt. Mhm. Aber ich bin nicht eins mit der Beschreibung. Mhm. Ich denke, die Beschreibung des Problems hilft uns nicht. Wir müssen uns auf die Lösungen konzentrieren, das ist eins. Und das zweite ist die Beschreibung sozusagen als ein industrielles Gesellschaftsproblem lässt uns vergessen, dass wir täglich beitragen können. Mhm. Wir können, die wenigsten von uns können die Erdölgesellschaften dieser Welt den Stecker rausziehen.
Ja, klar.
Aber wir können alle in den Garten gehen und mehr Boden regenerieren. Mhm. Wir können alle Biotope pflanzen. Wir können alle, da komme ich dann gleich drauf, ganz andere Nahrungsmittel zu uns nehmen und unser Essen verändern. Mhm. Wir können ganz viel machen und das macht auch mehr Spaß. Das ist also und
klingt sehr, sehr.
Und da kann natürlich jetzt jemand kommen und sagen, ja, das ist aber sehr naiv. Aber wir sind ganz viele und wenn wir viele das machen, dann hat es einen enormen Effekt.
Mhm. Du meinst so Dinge wie Blumenwiesen ansehen für die Bienen. Das sieht man ja auch, was ich schön finde, ja, diese Urban Gardening.
Ja.
Solche, ne? Genau. Es hat ja nicht jeder einen Garten, genau, solche Dinge.
Genau, ja. Ja, genau. Es gibt sozusagen systembeschrieben, mhm, etwas, was ich beschreiben kann und dann psychologisch. Das Systembeschriebene ist, wir haben, wenn es um Klima geht speziell, haben wir Ausstoß und wir haben Sequestrierung oder Lagerung, mhm, von CO2.
Ja.
Und unser Problem entsteht dadurch im Klima, dass wir mehr ausstoßen und dass, mhm, wir zu gleicher Zeit unsere Möglichkeiten der Absorption, also des, mhm, Festlegens, reduzieren, dadurch, dass, ja, wir Wälder schlagen, Böden erodieren lassen und so weiter. Und die zwei müssen wieder in ein Gleichgewicht, mhm, kommen. Also natürlich müssen wir die Ausstöße verringern. Mhm. Ob man jetzt weniger fliegt oder ein anderes Auto sich anschafft, ja, da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Und gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir die Natur, die den CC bindet, also die Biosphäre, die Lebenssphäre, mhm, wieder regenerieren.
Mhm.
Und das ist sozusagen das Technische und das Philosophische daran ist, diese Biosphäre, das ist nicht die Biodiversität,
mhm,
das sind wir. Mhm. Wir gehören dazu.
Mhm. Das sind wir. Ein Teil dessen.
It's us. Und wenn ich arbeite mit indigenen Waldschützern und für die ist das völlig klar,
mhm,
die können unsere Beschreibung des Klimaproblems überhaupt nicht verstehen. Mhm. Die verstehen schon, dass es ein Klimaproblem gibt, weil sich die Gletscher in der Sierra, ja, in Nordkolumbien, wo wir momentan arbeiten, weil die auch schmelzen.
Mhm.
Und weil da auch die Neuigkeiten unserer Informationsgesellschaft hinkommen.
Klar.
Die kapieren das. Da gibt es auch junge, mhm, akademische Arawakos, mhm, in traditionellen Kleidern, die da traditionelles und modernes Wissen miteinander verbinden. Aber die Beschreibung des Problems verstehen sie nicht.
Mhm.
Weil wir sind Natur.
Mhm.
Und das ist ja auch der Spaß. Das ist die Fun.
Mhm.
Wenn wir, da ist die Fun. Also ich krieg bei Windmühlen no Fun.
Mhm.
Aber bei Wiederaufforstung oder im Garten wühlen oder hier irgendwie schauen, dass mehr Bienen und Insekten bei uns krieg ich sofort Fun.
Das
und da glaube ich auch, weil wir vorher darüber geredet haben, die politische Brücke zu denen, die möglicherweise sogar näher da dran sind, aber sich dann eher im rechten Spektrum verorten.
Mm.
Ich denke manchmal, sind die Schlussfolgerungen nicht schlüssig. Wie gesagt, stolz auf die Region Oberbayern zu sein, weil wir sind ja aus dem alpinen Raum,
ja,
und ich bin ursprünglich aus München. Und dann irgendwie billigen Schrott aus China zu kaufen, das geht halt nicht.
Das kann man halt nicht. Das passt eigentlich nicht gut zusammen, aber ja. Das stimmt. Aber jetzt lassen Sie über deine Schokolade noch sprechen.
Genau.
Die Nahrung.
Bringt mich zu dem dritten. Und der dritte ist ein interessantes Produkt, weil es ein ziemlich extremes Produkt ist. Wir haben, also Original Beans heißt originale Bohnen übersetzt. Mhm. Das ist eine Firma, die in erster Linie an Foodmacher liefert. Also wir machen Schokolade Und wir haben uns hingestellt und gesagt, okay, wir wollen die Ökologie des Kakaobaums in tropischen Gebieten nutzen. Das ist ein sehr regenerativer Baum, der in Wäldern wachsen kann. Diese Ökologie wollen wir nutzen, um Landschaften nachhaltig zu gestalten, Bauernschaften nachhaltig zu unterstützen, ein super Produkt auf den Markt zu bringen. Und mit dem beliefern wir hauptsächlich die Foodmacher, also die Gastronomen, die Eismacher, die Bäcker, was wir Craft Food nennen.
Ja.
Ganz tolle Handwerke. Mein Gott, was für eine tolle, tolle, inspirierende Szene. Über ganz Europa und auch ein bisschen in Amerika. Also es ist echt klasse. Und diese Schokolade hier heißt Cusco 100. Cusco ist die Region in Zentralperu. Cusco war die Hauptstadt der Inkas. Und dieser Kakao ist auch durch die Inkas schon vor Jahrhunderten angebaut worden. Und 100 ist das Experiment, um eine Schokolade zu machen, die nur eine Zutat hat, nämlich den Kakao.
Und die ist richtig krass. Und ich habe sie probiert, dass, wenn man da nicht vorgewarnt ist, dass das anders ist als Schokolade, das haut sich von den Socken.
Genau. Man kann sich dran gewöhnen.
Ja.
Ich sag ja immer, hey, das ist wie Schwimmen im November im Starnberger See oder im Ozean. Man muss sich eine Haltung geben. Aber es ist ein ganz, 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 ganz tolles Produkt. Und es ist übrigens in dem Einzelhandel, den wir zu einem kleinen Teil beliefern, aber im Bio-Fachhandel und so weiter in Deutschland, einer unserer Bestseller. Also es ist nicht so, dass Leute das nicht mögen.
Also inzwischen habe ich das, ich habe dir eins mitgenommen und ich liebe das. Man zehrt ja lang dran, weil man kann ja nur ein ganz kleines Stückchen essen, weil sonst dann ist gleich gut. Aber das Gefühl danach ist so, als hätte man richtig viel Schoko gegessen. Man hat aber nur ein ganz kleines bisschen gegessen. Das finde ich richtig cool.
Danke, dass du es weiterverfolgt hast und danke, dass du auch das Feedback gibst. Ja, genau. Und das Experiment darin ist auch eine Brücke und deswegen habe ich die Schokolade mitgebracht zu dem Thema Food und Ernährung und Nahrung. Und auch das hat damit zu tun, was wir tun können und was wir besser lassen sollten. Also diese Schokolade ist ein Experiment, um ein Lebensmittel zu machen, das pur ist, so pur, wie es nur in unserer Industrie möglich ist. Und wir sind eine Industrie, die Schokoladenindustrie, die von hochverarbeiteten Produkten lebt. Ja, also das, was man als Schokolade überall kaufen kann, ist ein hochverarbeitetes Lebensmittel, in dem ganz, ganz viele Zusatzstoffe drinstecken, unabhängig davon noch, was es in seiner eigenen Kette alles an Schrott mit sich mitbringt. Aber die gute Botschaft, sagen wir mal, die schwierige Botschaft ist, Ernährung ist, oder die Nahrungsmittelindustrie, Lebensmittelindustrie, ist ungefähr ein Drittel unserer Naturproblematik in der Welt. Also, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann können wir ganz schnell und ganz simpel sagen, hey, wo geht's eigentlich drum? Und da geht's sofort ums Essen. Also, wenn es ums Klima geht, ein Drittel aller Klimaausstöße, etwas weniger. Hängt davon ab, wie man es misst, ob man nur die Landwirtschaft misst oder auch die Verarbeitung. Aber wenn man die Verarbeitung, Transport mit ist, ein Drittel aller Emissionen ist der Lebensmittelindustrie zugerechnet. Und da haben wir jetzt noch nicht mal die Supermärkte dabei. Frischwasserverbrauch der Lebensmittelindustrie ist über 70%, der größte Frischwasserverbraucher der Welt.
Wahnsinn.
Und ganz viel Land wird verwendet und deswegen auch das Artensterben. Also wir verwenden derzeit Land in der Größe Afrikas nur, um Kühe und Schafe und Schweine sozusagen rumgrasen zu lassen. Und verwenden Land in der Größe Südamerikas nochmal dazu, um anzubauen. Und von dem geht dann wieder ein Drittel in den Fleischkonsum. Also ich denke, es ist mittlerweile bekannt, dass das natürlich ein großes Thema ist, aber es ist das Thema, das wir alle beeinflussen können, dreimal, viermal am Tag täglich.
Stimmt.
Und in der Schokoladeindustrie spielt die andere Krise eine große Rolle, die übrigens auch rund ums Fleisch stattfindet, nämlich unsere, wie sagt man das auf Deutsch, Stoffwechsel, ist glaube ich.
Ja.
Metabolic, die Stoffwechselkrankheiten. Also wir leben in einer Zeit, in der es Stoffwechselpandemien gibt. Ich war gerade vor ein paar Monaten in Amerika, mein Gott. Und die zwei hängen zusammen und die kommen da zusammen, wo es weh tut, nämlich auf dem Teller.
Ja, stimmt.
Und Wenn ich aus dem Augenwinkel einer Industrie spreche, wie der Schokoladenindustrie oder das, was Schokoladenindustrie genannt wird, dann hat man es direkt vor sich. Die sogenannte Schokoladenindustrie, ich sage so genannt, weil ich denke, dass da ganz viel eigentlich Zucker draufstehen sollte, aber lassen wir es mal als Süßwarenindustrie, Schokolade. Da werden gigantische Waldgebiete gehen verloren, werden einfach plattgeschlagen, um Kakaobäume anzubauen. Böden erodieren und dann schifft man, Bauern werden nicht anständig bezahlt, dadurch müssen Kinder arbeiten und so weiter. Und dann schifft man sowas in unseren Markt und verkauft es uns als eine schöne Süßigkeit. Mhm. Und da müssen wir selber einfach Verantwortung nehmen. Jeder von uns ist auch nicht so wahnsinnig dramatisch. Und als Unternehmer denke ich dann, okay, dann biete ich was an, was vielleicht ein bisschen radikal ist, aber was zumindest den Lösungsweg andeutet. Und das haben wir jetzt mit diesem Schokoprodukt gemacht. Es gibt ein schönes Zitat von meinem Urgroßvater, den ich vorher schon genannt hatte, der den Bund Naturschutz in Bayern mitbegründet hat und Gründungsvorsitzender war. Und der hat mal geschrieben, dass es ganz viele Männer gibt. Also er hat da Ingenieure gesagt, aber jetzt sagen wir mal Männer, die davon ausgehen, dass die Natur sozusagen begradigt werden muss und korrigiert werden muss und dass wir uns gemeinsam als eine Gegenbewegung sehen sollten zu dieser Begradigung. Und das hat er hinzugefügt, was ich sehr wichtig finde und was auch an den Beginn unseres Gesprächs anschließt, weil sonst unser Geist so monoton wird.
Wie die Natur.
Wie diese monokulturellen Kartoffel oder Kakao.
Ja, ja, klar. Oder die begradigten Flüsse, die Kanäle sind. Ja.
Genau. Und jetzt würde ich aus unserer Sicht, um da den Punkt noch zu machen, sagen, ja, nicht nur der Geist, sondern auch der Körper. Weil unsere Körper werden da auch krank davon.
Das stimmt. Das stimmt. Und jetzt nochmal ganz pragmatisch, heißt das mehr Bioprodukte, mehr regionale Produkte, weniger Zucker? Ist das so simpel?
Ja, so ganz praktisch. Genau, so simpel ist das. Und im Übrigen, weil natürlich mit Bioprodukten und regionalen Produkten manchmal auch der Preis steigt. Mhm. Also unsere Schokoladen, unabhängig jetzt davon, ob sie im Biomarkt erscheinen oder nicht, haben einen verhältnismäßig hohen Preis. Und deswegen finde ich schön, wenn du sagst, ja, weißt du was, ich schiebe mir da nicht das ganze Ding rein, sondern ich esse dann weniger, esse mehr. Also dann wird die Rechnung schon ganz anders.
Ja.
Aber um diesen Totschlagsargument gleich mal vorweg zu sein, ja, eine gedünstete Karotte kostet nichts.
Ja.
Also frisches Gemüse kostet überhaupt nichts. Das ist vegan, das nährt gut. Ja. Getreide kostet auch nichts. Also das Argument, dass nur verarbeitete Billigpizza von Aldi und Lidl und anderen Supermärkten, das ist, was sich Leute, die nicht ganz so viel Einkommen haben, leisten können, ist einfach Bullshit. Und jeder, der das behauptet, ist ein Lügner.
Aber dafür muss man kochen können.
Dafür muss man kochen können, da hast du recht. Ja, um der Natur was Gutes zu tun, muss man auch sich im Gärtnern üben oder genießen. Also vielleicht muss man auch dann sich nur zurücksetzen und genießen, das kann man ja auch machen. Und kochen, also es gibt da echt verschiedene Niveaus von Kochen. Aber also jetzt mal also Brokkoli zum Beispiel hat auf derselben Dichtheit mehr Proteine als Fleisch.
Wirklich?
Ja, also wenn du Brokkoli so dicht machen würdest wie Fleisch, dann hättest du genauso viel Protein. Einen Brokkoli zu kaufen, in einen Topf zu tun und zu dünsten oder in eine Pfanne zu schmeißen oder in einen Ofen zu stecken, wirklich, da muss man wirklich nicht davor kochen können. Wenn man den dann noch hoffentlich bio kauft, schmeckt er auch noch besser. Also das ist jetzt noch gar nicht für Bio, sondern einfach nur für den Geschmack. Ey, it's the cheapest you can get. Und wenn man sozusagen in seinem Kopf den Satz hat, ich brauche Proteine, dann kann man ein wunderbares Essen machen, mit all dem drum und dran und sich nicht verkaufen an die verarbeitete Lebensmittelindustrie, die aus meiner Sicht der Feind ist.
Das hört sich wirklich an, als hätten wir jetzt einen Wellbeing-Podcast gemacht, oder? Wir sitzen auf die Bank in der Natur, wir übernachten in der Hängematte, wir essen leckeres Essen. Vielen, vielen Dank, Philipp, für dieses Reframing von der Nachhaltigkeitsthematik. Mir hat es Spaß gemacht.
Ja, danke. Mir auch.
Das war die 52. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt. Postproduktion Aaron Jordan. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westotto.